Häusliches Stillleben, Sagen und Geistergeschichten, die Heimatlosen. Ein Sommer voll Tätigkeit im Feld und Wald war für die Talbewohner vorübergegangen. Der Winter schickte seine Vorboten allmählich in das Land. Und tagelange Nebel machten den stillklaren Herbsttagen, die im Hochgebirge gewöhnlich so wunderschön sind, ein schnelles Ende. Der Gesang der Vögel war längst verstummt und die Blätter am Kirschbaum im Garten und das Heidelbeerkraut auf den Feldern färbten sich glühend rot. Und ein kalter Wind sauste durch die hohen Tannenwälder. Sowie aber die Vögel sich zusammenscharen und das Wild in Höhlen lagert, so beginnt auch in dieser Jahreszeit in der Menschenbrust das Gefühl der Häuslichkeit sich zu regen. Und der nahende Winter mit seinen geselligen Abendstunden gewährt einen wohltuenden Wechsel auf das ruhelose Auseinanderrennen während der langen Sommertage. Auch in der Stube des Laubhauser Hofes erblicken wir beim Scheine des Lichtspannes ein Bild friedlichen häuslichen Stilllebens. Das Nachtessen ist vorbei. Die Heim- oder Hausgarten sind mit Ausnahme des Schulmeisters Bachweber noch ferne. Auf dem Schoße der Mutter liegt der Säugling, unsere Florentina, jedoch nicht mehr als stillruhendes Wickelkind, nein, wenn wir jetzt die zappelnde Kleine, ihre runden Bäckchen und das nebenanstehende leere Breipfähnchen betrachten, so können wir merken, dass es mit dem Appetit und folglich auch mit dem Trülein oder Gedeihen nach Wunsch bestellt sei. Es scheint, als kenne es die Mutter schon, die im freudigen Anblick ihres Kindes all die vielen Sorgen und Mühe um das zarte Leben gerne vergisst. Ihr Innerstes, ihre Gedanken jedoch kundzutun, vermögen wir nicht. Denn wer kann wissen, was eine Mutter an der Wiege ihrer Kinder alles denkt und dichtet? Und wer die Sprache verstehen, die sie mit ihrem Liebling spricht? Nur eine Mutter selbst, denke ich, und derjenige, dessen allmächtige Hand diese Sprache und Liebe in die Menschenherzen eingeschrieben. Auf der Bank nebenan schmocht der Vater wohlgefällig in langen Zügen sein Tabakskraut, während Peter, das Haussöhnlein, dem Bachweber Gesellschaft leistet und die Holzschnittbilder im Buche betrachtet, in welchen der gelehrte Schulmeister nach dem Kapitel sucht, welches heute Abend vorgelesen werden soll. Zwischen beiden eben genannten Gruppen blicken wir in den Hinterofen oder Tempel, wie der mit einer Tür versehene Raum zwischen Wand und Ofen heißt. Hier sehen wir die betagte Großmutter, wie sie sozusagen abgeschieden von der Welt den Rest ihrer Tage verbringt und über den Gräben der Vergangenheit ihre stillen Gebete verrichtet. Ihr Sohn, der jetzige Besitzer des Hofgutes, hat dasselbe seit dem Tod ihres Mannes übernommen. Er verwaltet es konservativ, abhold aller Neuerungen, in anerzogener und anererbter Weise, um es dereinst wieder ungeschmälert auf den Sohn übergehen zu sehen. Streng und genau haltend die Sitten und Gewohnheiten der Altvorderen sah er gerne, wenn sich seine Hausmannen und die sonstigen wenigen Nachbarn, die alle mehr oder minder in Abhängigkeit vom Hofgute lebten, in den Feierabendstunden um ihn versammelten, und er war alsdann der einzige Freie inmitten seiner Hörigen und Pauvre Lüt. Es mochte Wetter sein, wie es wollte. So wandelten zur Winterzeit, mit Ausnahme des Sonnabends, wo niemand Besuche machte, die gewöhnlichen Hagarten, wie im Volksmund besuchende Nachbarn und Freunde genannt werden, abends der warmen Stube des Laubhauser Hofes zu. Bachweber, der Schulmeister und weitgereiste Schneider, war regelmäßig der Erste, welcher sich einzufinden pflegte. Als Vorleser, der auch alles auszulegen verstand, war er der Gesellschaft ein stets willkommener Gast. Und selbst der Laubhauser, der sonst nicht viel auf Wissenschaften hielt, hörte ihm gerne zu. Wenn er aus dem Trostspiegel oder der Legende oder aus irgendeinem Ritter- oder Klosterroman ein Kapitel vortrug. Wenn jedoch bei Anhörung letzterer Lektüre die anderen in gewaltige Verwunderung oder gar Rührung gerieten, so pflegte er als abkühlender Niederschlag auf dieses Feuer gewöhnlich ganz trocken hinzuwerfen. Glaubt's doch keiner, oder? Das ist nur für alte Weiber. Nebst dem Bachweber stellten sich abends alle jene ein, die wir schon bei der Gasterei am Tauftage genannt haben. Unter diesen war aber der wunderlichste Kauz der alte Forstknecht und Fischer Stoffel. Schon unter dem alten Laubhauser wohlgelitten, hatte er nach Katzenart eigentlich mehr Anhänglichkeit an das Haus als dessen Bewohner. Wenigstens nahm er, der Länge nach auf der Ofenbank liegend, nur selten teil am Gespräch. Auch kam er nicht so regelmäßig wie die anderen. Es vergingen oft Wochen, wo ihn niemand zu sehen bekam. Der Kuhs oder Hausmann Matthias, der die kleine Mühle des Hofes zu besorgen hatte, gehörte dagegen zu den nie fehlenden Abendgästen. Oft auch brachte er sein Söhnlein herüber, den kleinen Hieronymus, und für diesen hatte das große, schwärzlich angerauchte Haus mit seiner tiefen, holzgetäfelten Wohnstube etwas Anziehendes, Heimliches, besonders wenn er noch so manches aus alter Zeit dabei erzählen hörte. Da stand zum Beispiel über der Wandvertiefung, in welcher der Bauer seine Schriften und Kaufbriefe zu verwahren pflegte, ein hölzernes Muttergottesbild, an welchem die Spur eines Säbelhiefes zu sehen war. Oft erzählte die Großmutter den Kindern, dass dieser Hieb von einem schwedischen, einst im Hofe einquartierten Reiter herrührte, der nach sotanem Frevel übermütig davongeritten, droben in der Schollach, aber mit dem Ross gestürzt sei und den Hals gebrochen habe. Auch an der Holzwand wollte die Ahne eine Spur sehen, welche, ich glaube, es war noch unter ihrem Großvater, das Fronfastengespenst nach einem im Haus auf der Stör arbeitenden Schuhmacher, der aller Warnung zum Trotz am Samstagabend noch geschafft, zum offenen Fenster hereingeschleudert haben sollte. Über der Haustür sah man noch stets das Hufeisen befestigt, welches mit seinen drei Nägeln auf einem Kreuzweg gefunden und unbeschrien aufgehoben gegen den Blitzstrahl schützen sollte. Und auch der jedenfalls uralte Stierschädel nahm, wie in vielen anderen Höfen, stets noch seinen zukömmlichsten Platz ein, droben unter dem Dachfirst. Nach dem vielleicht noch aus Heidenzeiten stammenden Volksglauben war er trefflich geeignet zum Bannungsort für schadenfrohe Viehkrankheiten verursachte Hauskobolde. Ob der Hausbesitzer an diese Dinge wirklich geglaubt hat, wüsste ich nicht zu sagen. Nur so viel ist gewiss, dass der Laubhauser Bauer niemanden je gestattet haben würde, diese Dinge und Wahrzeichen von der Stelle zu rücken. Hätte er sie bei der Hausübergabe nicht bereits vorgefunden, er würde sie auch nicht hingemacht haben. Sie waren einmal da und sollten da bleiben, solange er wenigstens das Leben hätte. Und kam ja ein Spötter oder Vorwitziger, der ihn nach der Bedeutung oder der Nutzung dieser Dinge fragte, so erhielt er gewiss Antworten, die ihm jede weitere Erörterung gründlich verleideten. So zum Beispiel behauptete der Bauer von dem Stierschädel, dass solcher von einem Hagen- oder Faselsstier herrühre, der dem neumodischen Herrenvolk so aufsässig gewesen, dass er, wenn ihm einer in den Weg gekommen, stracks auf ihn losgerannt und nur dadurch zu besänftigen gewesen sei, dass der Geängstigte auf den Zuruf des Hirtenbuben schleunigst und höflich den Hut genommen habe. Dabei pflegte er allerlei Anspielungen und Bemerkungen zu machen über die Anmaßung und dem Hochmut des Unvernünftigen, welcher dem Frager im Herrenrock nichts weniger als schmeichelhaft klangen. Ebenso konservative Gesinnung herrschte in religiösen Dingen im Hause vor. An der mit Schindeln beschlagenen Außenwand des Hofes hütete seit Menschengedenken das große, in Holz geschnitzte Kruzifix mit seinem frommen Spruch immer noch seitwärts aufgehängt den Eingang. Und ebenso alt war sicherlich auch die Bilder in dem hinter dem Hause stehenden kleinen Betkapellchen. Und auch der gedruckte Haussegen an der Kammertür hatte sein Aussehen, als wäre er kürzlich erst vom Jahrmarkt heimgebracht oder von einem Hausierer gekauft worden. Stets noch war ihm zufolge das Haus unter den Schutz der heiligen Familie Jesus, Maria und Josef gestellt, die es behüten sollte vor Pestilenz und Feuerbrunst, Zauberei, Unheil und Missgunst. Und in das zinnerne Weihwasserkessele neben der Tür hatten sicherlich schon die Urgroßeltern beim Hinausgehen aus der Stube, um sich zu segnen, die Finger eingetunkt. Für unseren Hieronymus bildeten all diese Dinge, wie schon bemerkt, etwas besonders Anziehendes. Namentlich auffallend war ihm der Stierschädel unter dem Dache, den er jedes Mal, wenn er Gelegenheit hatte, mit einem gewissen Respekt betrachtete. Nicht, weil er sich etwa vor dem hineinbeschworenen Kobolden gefürchtet hätte, diese machten ihm überhaupt wenig Kummer, sondern weil ihm die Anekdote, die der Hofbauer von den Launen des Tieres gelegentlich zum Besten gab, so wohl gefiel. Und wenn er und seine Kameraden, um Heu zu stampfen, auf die Bühne kamen, so zogen sie, halb im Ernst, halb im Scherz, immer noch ihre Lederkäpplein ab vor dem hohläugigen, grinsenden, mit Spinnweben überzogenen Schädel, auf dass er nicht böse werde und sie auf die Gabel nehme. Einst an einem frostigen Novemberabend waren die Freunde wie gewöhnlich im Laubhauser Hof versammelt. Der anhebende Sturm schien dem rauen Winter mit Macht ins Land bringen zu wollen, und jeder fühlte sich doppelt beglückt, so behaglich in der Warmstube sitzen zu können. Meister Bachweber hatte eben ein Kapitel aus der Legende, und zwar der Jahreszeit gemäß, von einem der sogenannten kalten Helgen vorgelesen, und als nach seinem Vortrag das Gespräch endlich auf das Wetter gekommen, bemerkte der Laubhauser: »Wenn so stürmisch Wetter gewesen ist, so hat meine Großmutter, tröste sie Gott, allemal das dreifache Almosen in die Lüfte gestreut.« »Man hat früher viel so abergläubisch Wesen gehabt«, warf der Bachweber hin, der als weitgewanderter, aufgeklärter Mann keinen Aberglauben dulden mochte, seinen eigenen natürlich ausgenommen. »Hat man ja doch früherer Zeit hinter jedem Ofen, in jedem alten Gebräu und Gemäuer, in Wind und Wetter, Geister und Gespenster sehen und hören wollen.« »Ja, sogar auf den Schuhen«, versetzte sarkastisch der Hofbauer, zum nicht geringen Gelächter der Übrigen, denn keinen war es unbekannt, wie der Schulmeister eines Abends aus dem Hammerwirtshaus heimkehrend von einem Gespenst übel gefoppt und geängstigt worden war, zu einer Stelle im Wald gekommen, wo, wie der Hofbauer sich ausdrückte, wenn er die Geschichte zum Besten gab, häufig schon Ross und Esel, besonders wenn sie stark geladen hatten, scheu geworden, wurde es dem einsamen Wanderer, welcher des Guten im Wirtshaus etwas zu viel getan, plötzlich schwül und ungeheuerlich zumute. Die finsteren Tannen rauschten und schüttelten sich, wie von Geisterhänden hin und her gezerrt, und große Tropfen fielen ins dürre Moos. Der Schulmeister, sonst kein Hasenfuß und gegen Wind und Wetter abgehärtet, nahm sein großes Regendach unter den Arm und fing an zu laufen. »Rennst nit, so gilt's nit«, dem sicheren heimischen Herde zu. Da fing es auf einmal an, dicht neben ihm zu tappen und zu klatschen, und je behender er auszog, desto vernehmlicher folgte ihm der Spuk, und war nicht eher still, als bis der Ausreißer der Länge nach im nassen Straßengraben lag. »Und wer meint ihr«, fragt der Laubhauser, »der diese Geschichte mit dem Schulmeister zum Schabernack und diesmal ausführlich vorbrachte, wer meint ihr, wer das Gespenst gewesen ist?« »Niemand anders als die Latschen auf meinen Schuhen«, fiel der Gefoppte lachend ein. »Meine Schuhlaschen, die beim Rennen auf und abklappten. Ihr wüsstet ja die Geschichte alle nit, wenn ich nicht so dumm gewesen wäre, sie selber auszuplaudern.« Allerdings spielt selbst bei Studierten und Couragierten die Einbildung manchmal die Hauptrolle, bestätigte Matthias, mit absichtsloser Zweideutigkeit. Und wenn man recht auf den Grund schaut, so steckt's gemeinlich nicht viel dahinter. Hierentgegen komme wieder Sache vor, über die keiner so leicht hinauskommt. Bin grad auch nicht stark mit Gespensterfurcht behaftet. Aber eine Geschichtle wüsste ich zu erzählen, für das ich gut stehen kann. »Raus damit«, hieß es von allen Seiten. »Macht's gnädig, Vetter, lügt, dass man's auch glauben kann«, bemerkte schmunzelt Schulmeister Bachweber. »Die Geschichte ist wahr, sie dürfte gedruckt im Kalender stehen«, versicherte der Matthias. »Ich will's aber kurz machen, auf dass ihr ungläubiger Thomas da, sagte er zum Schulmeister, kein Anstoß daran nehmt. Trotz dieser Klausel erzählte er aber die Begebenheit oder vielmehr die Sage vom Schnaufer in der alten Entenburg an der Donau bei Pforn, so umständlich wie möglich. Hatte er doch selbst eine Zeit lang in der Mühle zu Pforen gedient und war er doch selbst zugegen gewesen in selbiger Kunkelstube, wo die jungen Burschen mit dem beherzten Mareile gewettet hatten, es getraue sich nicht, bei Nacht und Nebel hinauszugehen an die Entenburg und dort zum Wahrzeichen seine Spindel ins Schlüsselloch des alten, zur Zeit als Zehntscheuer benutzten Gebäudes zu stecken. Die junge Magd sei auf die Wette eingegangen, aber nicht mehr zurückgekommen, und als die Burschen nachgegangen, hätten sie die Ärmste besinnungslos vor dem Schlosstor liegen gefunden. Was ihm passiert ist, dem Mareile, schloss der Matthias seinen Bericht, weiß heute noch kein Mensch. Nur Snazis Ottilie, ein altes Weible, das draus im letzten Haus auf der Donau gewohnt hat, die hat's gesehen und gehört haben wolle, wie oben am Giebel ein Laden aufgegangen sei und einer rausgerufen habe. In 3 Tag und 3 Nächt. In 3 Tagen ist's richtig, ist's Marille verschiede. Oft noch haben die Zehntdrescher und ich selbst verschiedene Male den Schnufer im Schloss gehört. Es soll gewiss, so habe ich wenigstens von einem Studenten gehört, der Kaiser Karoli, ich glaube den Dicken hat man ihn gehieße, dort in der Nähe im Morast verstrickt sein. Nachteulen oder Windzug, brummte der Stoffel, verdrießlich auf seiner Ofenbank sich umkehrend. Ganz gewiss Eulen oder Zugwind, wiederholte Freund Bachweber. Oder Schulaschen, warf der Laubhauser lachend hin. Will's nit bestreite, versetzt der Matthias. Aber was sagt er denn zu dem Vetter? Wendet er sich zum Schulmeister. Bin eh mal beim alten Kuhhirt gestanden, im Ried zwischen Pforen und Neuding, da sagte der Mann zu mir, siehst droben den schwarzen Ritter am Fürstenberg. Jedes Mal, wenn der sich zeigt, gibt's Hagel oder Ungewitter. Und richtig's ist auch eingetroffen. Das Unwetter ist eingetroffen, entgegnete der Bachwegner. Aber der Ritter, den hat wahrscheinlich nur der Kuhhirt gesehen. Ein Reiter habe ich gesehen, bekräftigte der Matthias. Ob aber grad ein Schwarze möchte ich nicht beschwören. Dagegen kann ich sagen, dass ich bald nachher im finsterer Nacht und Licht an der Rittersteig am Warteberg verblickt hab, von welchem Licht alte Leute so viele erzähle, und hab dem Geist selbst auch noch persönlich kennengelernt. Es wird einer z'Licht gange sein, droben beim Buhr, meint der Bachweber. Nein, aber der Buhr ist selbst gewesen, dem ich Kalbin scheu geworden und durchgegangen ist, die er und der Knecht mit Laternen am Berg rumgesucht haben. So ist mir am anderen Tag gesagt worden, in den 3 Lerchen im Bierhaus, wo ich eingekehrt bin und eine Schöpfle getrunken hab. So geht's halt meist mit ganz natürlichen Dingen zu, meint der Schulmeister. Freilich, versetzte Matthias, aber es wird herentgegen auch wieder Leut, die solche natürliche Auslegung nit wolle gelte lasse. Versteht sich, gibt's solche Leut, sagte der Bachweber. Mit solchen ist nit gut streiten. Da hätt's einer mal probiere solle, meiner Großmutter selig auszureden, es gebe an der Breg keine Schlange mit goldener Krönle auf dem Kopf. Wie oft hat sie uns Kindern verzählt, wie sie einmal am heißen Sommertage so eine Schlangenkönigin im Bach gebadet, ihr goldenes Krönle aber vorher an Bord unter dem Gebüsch abgelegt hat. Ein Mann habe sie ausgepasst und sei hingeschlichen und habe ihr die Krone wegstibitzt und sei damit fortgesprungen. Die Schlange aber wie ein Pfeil aus dem Wasser heraus ihm nach. Der Mann aber habe glücklicherweise sein Häusle noch erreicht und die Tür hinter sich zuschlagen können, an welcher die Schlange da ins Hirn eingerennt hab. Das sind so Geschichtle, wie man sie den Kindern verzählt. Auf solche Märle nahm der Forlenbacher das Wort, ist allerdings nicht viel zu geben. Aber es gibt auch wieder Sache, die keiner so leicht wegdisputieren kann. Denn was man mit eigenen Ohren und Augen hört und sieht, das muss man doch glauben. So sagt man vom Tellinger Hof, dass dort jedes Mal, bevor das es Krieg ausbricht, das Wildheer mit Fuhrwerken und Strohschneiden auf der Bühne sich hören lass. Und wirklich, es hat's mein Bruder, der beim Pächter als Knecht gedient hat, selber gehört. Und richtig ist auch bald darauf der siebenjährige Krieg ausgebrochen. Ganz richtig, er ist ausgebrochen, versetzte der Bachweber. Und ich selber habe ihn bekanntlich noch mitgemacht. Das letzte Jahr vor Friedensschluss, als Kompanieschneider. Aber was es mit dem wilden Heer für Bewandtnis hab, will ich dahingestellt sein lassen. Schauert, Förlenbacher, so hab ich als Hirtebub oft auch gemeint, ich sehe dort droben auf dem einsamen Kolmen und in der Nähe vom großen Hof das Kohleweible in seiner grünen Jüppe und dem gelben Strohhut. Und manch Hirtenkind hat das Weible schon wolle gesehen haben, wie es die lange Haar strählte am Brunnen, vor dem das Vieh, wenn's noch so durstig ist, gewiss scheuen soll. Und wie manchmal hab ich als Bub mir vorgemacht, ich seh den Landenberger droben im Wald, wie er den Kopf unterm Arm verkehrt, auf dem Schimmel durch die Hürste reitet. Und ist doch nix als lauter Trug und Nebeldunst gewesen. Der Ladeberger Bachweber soll aber wirklich früher gelebt haben als Landvogt, entgegnete der Förlenbacher. Und weil er den Leuten ungerechterweise die Waldungen abprozessiert und ihnen fast das Blut unter den Nägeln vorgedrückt hab, so müsse er jetzt, heißt es, beständig noch geisterweis gehen. Wenn's wahr wär, meinte Bachweber, so müsste ihn der Klaus da gewiss auch schon getroffen haben. Denn keine Stund im Tag und keine in der Nacht vergeht, wo der Klaus nicht draußen beim Kohlehaufen ist. Nicht wahr, Klaus? Hab ihn noch nie verblickt, bin überhaupt kein Geisterseher und kein Sundigskind, versicherte der ehrliche Kohlebrenner. Ich bin's auch nicht, warf der Förlenbacher hin. Aber doch glaub ich das, was man vom Schütze Klaus verzähle da oben im Waldau und St. Peter. Ah ja, dass der Schützenklaus ein herrschaftlicher Forstknecht gewesen ist, glaub ich auch, sagte der Bachweber. Und auch die Talleut in selbiger Gegend haben's genugsam erfahren, wie er sie durch sein gewalttätiges Wesen gereizt und fast zur Rebellion gegen die vorderösterreichische Regierung getrieben hat. Aber dass er jetzt noch die Holzmacher und wer sonst im Wald zu tun hat, schikaniert und als wilder Jäger rumgeistern soll, das möchte ich bezweifeln. Nun, man sagt nur davon, erwidert der Förlenbacher, so bin ich kürzlich mit dem Ratscheiber von Furtwanger zusammen gewesen und sind wir auch auf derlei Sache zu reden kommen. Und hat er mir versichert, dass neulich wieder der Rampegeist auf der Steig dort gesehen worden sei. Und zwar sei es eine bekannte Bäuerin aus dem Ort selber gewesen, die mit ihren zwei Kinderle draußen gewesen und dem weißen Mann ohne Kopf auf seinem zweiträdrige Karre, den niemand gezogen habe, daher kutschieren gesehen hab. Beim Kreuz unterm Baum sei aber das wunderbarliche Fuhrwerk verschwunden. Es ist sonderbar, bemerkte der Stoffel, dass die Geister so gern ohne Kopf rumgehen oder ihn, wie gelandte Herren, den Hut unterm Arm tragen oder gar auf Präsentierteller. Ja, nur Stoffel, sagt Vroni, die alte Magd, die emsig ihren Spinnrad drehend, bis er schweigend dem Gespräch zugehört hatte. Kann euch wohl auch mal gehen, wie selbige junge Bursche, die mit ihren Liebsten aus dem Wirtshaus von der Öschek heimgegangen sind. Es ist auch so einer dabei gewesen, der sein Gespött getrieben und dem Übermut gerufen hat, Rampegeist, komm, wenn du Courage hast. Komm, ich fürcht dich nicht. Auf das kummet es schreckliches Brausen und Sausen und nimmt den Kerl von den anderen weg und treibt und schleift ihm beim alten Rampehof durch die Mistgrub und von da weiter die Halden ab, wo ihn die Kameraden gefunden und nur mit knapper Not wieder zum Leben gebracht haben. Es ist alles möglich, nahm die alte Barbara das Wort, die kurz vorher eingetreten, weil sie bis dahin bei einer Wöchnerin im Tal beschäftigt gewesen und jetzt gekommen war, um ihrem Bruder, den Köhler Klaus, heimzubegleiten. Hat man ja, fuhr sie fort, auch den Geisemäkeler wieder hören wolle, drüben bei St. Mergen und Neukirch. Der Geisemäkerler, erklärt der Schulmeister, ist kein anderer als der Schützenklaus. Es soll dazu mal, wie mir der Vogt im Simonswald gesagt hat, eine so strenge Waldordnung eingeführt worden sein, dass den Leuten nicht nur das Laufenlassen der Geisen, sondern sogar das Halten derselben verboten gewesen sei. Der Forstknecht sei deshalb oft nachts an den Berghütten rumgeschlichen und habe gemäkelt wie eine Geiß und habe in eine drinnen geantwortet, so sei der Eigentümer in Straf gekommen. Deswegen hab auch eine ärmere Frau den Geisenstall mitten in ihre Häusle gemacht, auf das der Jäger die Tierle nicht hören soll. Kein Wunder, dass er von den armen Leut verflucht worden ist und noch heurigen Tages, wie manche meinen, als böser Geist umgehen und vor den Ställen meckern oder im Wald und Feld sein Wesen treiben muß. Dummheiten, murrte der Stoffel auf seinem Laubsack, Altweiberfabel, wär wohl der Mühe wert wege so paar magere Geise. Es ist wahr, meinte der Köhler Klaus, aber gemeiniglich ist doch was an solchen Geschichten. So soll zum Beispiel der Bodewäldler, von dem es heißt, dass er sein Weib treibt, auf dem langen Bergrücken gegen Rohrbach hin vor 100 Jahren wirklich gelebt haben. Ein französischer General, hieß es, hab er umgebracht und ihm's Geld weggenommen. Der Franzos aber soll's vor seinem Tod dem Mörder noch benanzt und verflucht haben. Drum will man sagen, der Geist geht beständig noch um und führt die Leut, wenn sie durch den Wald kommen, vom rechten Weg ab. Und ich selber habe Kratemacher vom Rohrbach gekannt, der mir versichert hat, der Bodewäldler sei schon paar Mal an ihn komme, wenn er heimgegangen sei durch den Wald. Auch sein Vater, hat er behauptet, habe ihn früher manchmal gesehen im Holz in allerlei Gestalt. Einmal als ein schwarzer Pudel, das andere Mal als Feuerflammen oder gar als Haas mit roten Strümpf. Welches Menschenkind aber den Bodewälder von seiner Ruchlosigkeit bekehrt und ihn verlöst, der soll, so sagt man, den Kessel voll Gold bekommen, den er nach selbiger Mordtat im Wald verscharrt habe. Wenn alle Leute, Plager und Übeltäter nach ihrem Tod geisterweis gehen müsste, bemerkte der Bachweber, und gäbe es bald mehr Gespenster als Menschen auf der Welt. Ja, es gibt aber auch solche, warf der Oberknecht Melchner aus dem Hintergrund der Stube ein, die vorher keine Menschen gewesen sind, so wie zum Beispiel der Holoho, das grausige Gespenst draußen am Schellenberger Wald, das schon so manchen den Hals umgedreht hat. Hat man nicht erst kürzlich den alten Frieder tot am Abhang dort gefunden, mit verstrubbeltem Haar und kölschblau im Gesicht? Das hat man, bekräftigte Bachweber. Was aber dabei im Spiel gewesen ist, ein Schluck über den Durst oder Schulaschen, fuhr der Laubhauser zum Gelächter der übrigen dazwischen. Das hat niemand erfahren. Der Melchner hat nicht Unrecht, sagt Matthias, nachdem wieder Stille eingetreten. Wenigstens was dem Glauben der Leut anbetrifft. Untersuchen will ich's nicht. Aber wie oft hat uns die Großmutter selig von der Nachtfrau erzählt, die auf den Dächern sitzt und den Kindern so aufsässig sein soll. Und der schwarze Hund, der mit den feurigen Augen. Oh, so verzählt doch keiner so schreckhafte Sache, unterbrach und bat die Laubhäuser Bäuerin. Ihr Kind, das unruhig aus dem Schlaf erwacht war, aus der Wiege nehmend und beschwichtigend an die Brust drücken. Es ist mir ohnehin, als sei was Ungrades. Wie der Sturm draußen tut, wenn's nur heut Nacht kein Unglück gibt. Hört ihr nicht, wie die armen Seelen in die Lüfte heulen, sagt die Fallenbacherin, aus dem Hinterhofen schleichend, wo sie der halbtauben Großmutter Gesellschaft geleistet hatte und jetzt zum Fortgehen sich anschickte. Sie meinte damit jene alten Volksglauben, nach welchen das Heulen des Sturmes vom Abgeschiedenen im Winde hin und her peitschenden Seelen herrühren solle. Das entfesselte Element tobte aber auch in der Tat außergewöhnlich. Es sauste und rüttelte in den alten Holzwänden, dass es im ganzen Haus ächzte und knisterte, als regten sich überall in Balken und Brettern heimliche Lebensgeister. Das Gespräch stockte eine Weile und alle horchten auf das Unwetter. Da unterbrach plötzlich ein starkes Klopfen von außen die Stille. Der Hofhund, der anfangs wütend gebellt, wurde ganz ruhig. Und alle sahen einander betroffen an. Der Hausherr erhob sich, um nachzusehen, seine Frau aber ermahnte ihn, doch ja nicht allein hinauszugehen. »Die Nacht ist keines Menschen Freund«, sagte sie, und der Fohlenbacher schickte sich an, ihn zu begleiten. »Wer ist da?« fragte der Bauer, die Haustür öffnend, und von außen antwortete eine bekannte Stimme. »Der Graf von Nirgendheim und Bettelrhein, vom großen Orden, der Tag und Nacht marschiert, Hunger leidet und halb verfriert.« »Teufel, flieh, wie habt ihr uns verschreckt?« entgegnete der Hofbauer den späten Gast in die Stube geleitend. Es war der lange Hans, der bekannte Landfahrer, der, seine Bande vorangehend, so spät noch Herberge suchte auf dem Hof. Es war dies keine Seltenheit, denn oft kamen sie mitten in der Nacht auf die Einödhöfe und nahmen ungefragt Besitz von Küche, Stube und Heustall. Von den Bauern aber wurde sie geduldet, teils aus Furcht vor böswilliger Rachsucht, teils aus Gewohnheit und Neugierde. Denn als vielwissende Neuigkeitskrämer und Berichterstatter, wie es die übrigens mit der Wahrheit nicht immer so genau zu nehmen pflegten, wurde diese Heimatlosen von den Bauern mit demselben Interesse begrüßt, wie wir heute etwa dem Erscheinen unserer Zeitung und Wochenblätter entgegensehen. Der lange Hans hatte sich in der Stube, wo er als gewohnter Gast empfangen worden, sogleich beim Stoffel auf der Ofenbank niedergelassen. Nicht lange ließ seine nachfolgende Sippschaft auf sich warten. Bald hörte man sie im Hausgang rumoren und bald auch in der Küche ihr geschäftiges Wesen treiben. Es waren gekommen Traute, die rechtmäßige im Ausland kopulierte Gattin des Langen, der Trauschein war ihnen leider abhanden gekommen, der langhaarige schwarze Sepple, ihr vielversprechender Sohn, schön Rösel, ihr talentvolles Töchterlein, der alte Stumpfarm, die Lohrmännin, die Kartenschlägerin und alte Hexe, von welcher manche behaupteten, sie sei auch schon gesehen worden bei den nächtlichen Tänzen in des Junkers von Ramschwangschloss, nebst verschiedenen anderen und mehreren großen und kleinen Sprösslingen. Bei dieser in den verschiedensten Graden miteinander verwandten und verschwägerten Kompanie genoss, wie bereits angedeutet, der lange Hans, der Älteste, großes Vorrecht und Ansehen. Auch war er weit und breit beliebt als fertiger Tanzgeiger, Schnackenmacher und Berichterstatter. Während nun die Weiber draußen in der Küche ihre Körbe, Kredenzen, Mehlsäcke und Schmalzhäfen auspackten und ihre wohlerzogenen, aber etwas gefräßige Jugend mit Maulschellen und sonstigen Liebkosungen zur Ruhe verwiesen, erzählte der Hans seinen Freunden in der Stube eine nicht ganz unwichtige Neuigkeit. Als sie bei ihrem Zeug über das Höchst hergekommen, berichtete er in seiner schwäbisch-heubergischen Mundart, hätten sie eine starke Röte am Himmel bemerkt, die ohne Zweifel von einer Feuerbrunst herrühren müsse. »Gott soll mi lebelau«, schloss er seine Erzählung. »Die Welt wird alltag schlechter und verdorbener. Die armen Leut«, hier meinte er sich und seine Zunft, »werden verfolgt und unterdrückt. Drum schicke unser Herrgott Warnung und Strafe.« Die Anwesenden wurden durch diesen Bericht in nicht geringe Angst und Besorgnis versetzt. Der Richtung nach, die der Vagabund angegeben, konnte es ganz wohl die Gemeinde sein, wo der Kaiserzoller wohnte. Und Hausbrände wurden damals bei dem gänzlichen Mangel an Feuerversicherungsanstalten allgemein für ein großes Unglück angesehen, indem der davon Betroffene, wenn ihm nicht gute Freunde und Nachbar helfend und beisteuernd unter die Arme griffen, gewöhnlich um Haus und Hof kam. Der Laubhauser Bauer beschloss deshalb, morgen mit dem Frühesten hinüberzureiten zum Schwager, um sich vom Grund und Ungrund seiner Besorgnis an Ort und Stelle überzeugen zu können. Die Hagarten waren längst schon in ihren Hütten zu und die Hausangehörigen zu Bette gegangen. Aber in der Küche, wohin sich nun der Hans begeben, herrschte noch lange bis gegen Mitternacht Geschäftigkeit und Unruhe. Ein großes Feuer war auf dem Herde angefacht worden, und wenn dasselbe nicht lustig genug brennen wollte, warf Trautel, die erprobte Köchin, ganze Klumpen Schmalz auf die Holzstücke, so daß die Flamme zischend und prasselnd in die Höhe fuhr, die unheimlichen Gestalten grell beleuchtend. Und wer das üppig bereitete Mahl, welches die braunhäutigen Kinder der Nacht von ihrem zusammengebettelten Vorrat hier geschmort und gekocht, gesehen und davon gekostet hätten, dem würden solche eine sonderbare Illustration abgegeben haben zu der Verfolgung und Unterdrückung, von welcher der Lange kurz vorher gesprochen. Früh morgens, als die Vagabunden gegen ihre Gewohnheit ohne längeren Aufenthalt weitergezogen, kam, ehe der Hofbauer noch sein Ross gesattelt hatte, ein Bote vom Kaiserzoller angeritten mit der Nachricht, dass es gestern Abend bei ihnen gebrannt habe. Das Feuer sei im Nachbarhaus angegangen und habe bei starkem Wind den Schopf und Anbau des Kaiserzollers ergriffen, dessen Wohngebäude aber glücklicherweise verschont. »Gottlob«, sagte die Hofbäuerin, »so ist doch allemal noch ein Glück bei allem Unglück. Ich hab's aber geahnt.« Ihr Mann ließ sich also gleich den bereits aufgezäumten Gaul vorführen und ritt mit dem Boten hinüber zu den Verwandten, die er zwar noch bestürzt und verwirrt, aber doch so weit getröstet fand, dass die Flamme wenigstens das Wohngebäude verschont habe.